Ich möchte mit euch einen Text ansehen, der gerade in diese zentralen Dinge hineingeht, was das Evangelium ausmacht, nämlich aus der Apostelgeschichte 8, meine ich. Wenn ihr die Bibel dabei habt, wir lesen da ab Vers 26. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Da heißt es: Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Na, schon noch speziell, wenn da Gott einfach so spricht und der Philippus hört. Er hört die Stimme Gottes und sagt: Geh da mal dort lang. Gott ist immer fähig, uns zu überraschen, dass wir achten auf das. Was sagt der Geist Gottes? Vers 27, und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten, und nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Wieso macht der eine dermaßen lange Reise? Der kommt da aus Äthiopien, und Äthiopien, das ist so eine jüdische Exklave. Wir sehen das schon 1000 Jahre vorher, als die Königin von Saba gekommen ist und auch angebetet hat. Die kam zu König Salomo und hat da die Schätze und den Tempel da gesehen. Man kann daraus schließen, da muss es irgendwo in Äthiopien so eine Exklave, jüdische Exklave gegeben haben. Ja, jetzt lasse ich es. Man vermutet, auch wenn es nicht ganz klar ist, ob vielleicht sogar die Bundeslade, als im Jahre 586 vor Christus die Bundeslade dann durch Nebukadnezar hätte geraubt werden sollen, dass die vorgängig noch gerade dann nach Ägypten wegtransportiert worden ist. Wir wissen es nicht, aber es ist so eine Legende, die gibt es. Und hier jetzt aus Äthiopien kommt jetzt dieser Schatzmeister. Das heißt, er kommt nicht alleine. Man zeichnet das ja manchmal so in den Kinderbibeln so, dass da einfach einer mit seinem Wagenlenker auf einem Wagen sitzt und die kommen da zu zweit. Nein, das war natürlich eine lange Reise. Da war der Koch mit dabei und all die Esel wie sagt man, Dromedare, die das da eben war, die das ganze Material transportierten. Also das ist ein riesiger Umzug gewesen, das ist ein riesiges Projekt, von Ägypten zu Fuß da nach Jerusalem zu gehen. Und jetzt kommt er und jetzt betet er an. Er hat es ja gehört, als Jude war ihm das nicht ganz unbekannt. Jetzt hört er, was da ist, er geht in den Tempel, er kauft sich eine Schriftrolle, etwas sehr, sehr Teures, musste man ja abschreiben von Hand, und jetzt geht er zurück. Und er wollte jetzt selbstverständlich wissen, ja, was steht jetzt da im Text drinnen? Vers 29, der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Also der kommt dann, das macht man eigentlich nicht, die hatten ja vielleicht noch Soldaten bei sich, und der Philippus geht mal in die Nähe und jetzt hört er etwas. Vers 30, da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest? In der damaligen Zeit, wenn man etwas verstehen wollte, dann hatte man laut gelesen, denn dann konnte man sich selber hören. Also wenn man den Sinn verstehen wollte, würde uns vielleicht auch gut tun, dann gehen die Gedanken nicht so schnell weg. Und der hat laut gelesen, und Philippus hat das gehört. Vers 31, er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen zu sich, um sich zu setzen. Oder wenn der jetzt den Jesaja liest, und wir sehen es dann, es ist Jesaja 53, dann ist es ja ganz im alttestamentlichen Sinne. Das Neue Testament gab es ja noch nicht. Er konnte also nicht in eine Gemeinde gehen und dort dann irgendwie ein neues Testament kaufen. Er kaufte das Alte oder einen Teil des Alten Testamentes und der Philippus, einer der ersten Jünger überhaupt, hat ihm jetzt erklärt, wie geht das auf Jesus hin. Vers 32, die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese, und jetzt kommt das Zitat aus Jesaja 53, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Ja, von was, von wem spricht da der Prophet? Das kann man ja gar nicht wissen. Und darum jetzt auch die Frage des Kämmerers, Vers 34. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Könnte es vielleicht Israel sein? Israel als Volk leidet. Oder eben der Prophet leidet. Vielleicht könnte es irgendjemand anderes sein. Aber dass der Messias, der verheißen ist, dass der leide, das kann nicht sein. Das war komplett nicht im Blickfeld der damaligen Juden. Der Messias, der verheißen ist, der ist groß, der ist mächtig, der ist stark, der muss nicht leiden. Und darum, wenn man jetzt Jesaja 53 liest und wir als Christen vielleicht denken, ja, aber ihr Juden, lest doch das, das ist doch so eindeutig Jesus, dann würden Juden bis heute sagen, das geht nicht. Der Messias kann nicht leiden. Der kommt ja von Gott. Der ist ja der, der gesandt ist. Der ist nicht der Leidende. Und darum bringen sie das nicht zusammen. Vers 35, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Also das Schaf, das leidet, das ist Jesus. Und jetzt hat er ihm erklärt, wie das gewesen ist und Jesus war da und vom Vater gesandt und hat das ganze Evangelium verkündigt. Und jetzt steht da leider nicht, was er ihm erklärt hat. Das wäre natürlich ein richtig tolles, eine evangelistische Botschaft, aber das steht jetzt da nicht. Aber die Schlussfolgerung daraus, die steht. In Vers 36 steht, und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Also vielleicht ein kleiner Tümpel oder irgendein Fluss. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Spannend, dass der Philippus in dem, was er predigt, ja sogar von der Taufe predigt. Oder wir würden da vielleicht sagen, ja, die Taufe, die ist nicht so wichtig. Also der Kämmerer am Kreuz, der Schächer am Kreuz, der war ja schließlich auch nicht getauft, also kein Problem, du musst nicht getauft sein. Aber der Philippus, der hat das gepredigt. Und warum? Der wusste ja, der Kämmerer, der geht zurück nach Äthiopien, die zentralen Dinge, die muss ich dem sagen. Denn dann multipliziert sich das dort in Ägypten auch. Also die Taufe kann er nicht weglassen. Warum war das dermaßen wichtig? Ja, das sehen wir gleich an. Vers 37, Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das nimmt dann Paulus im Römer 10, Vers 9 auch auf. Wenn wir glauben und bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann sind wir gerettet. Und das kommt hier auch zum Ausdruck. Nun, es ist spannend, dass der Vers 37 in den Bibeln gar nicht vorkommt. Der kommt bei mir auch nur da unten in den Fußnoten vor, aber oben im Text nicht. Und das kommt davon, dass der Text von Vers 37 erst im 6. Jahrhundert auftaucht. Das ist also eine sehr späte Handschrift und die weiteren Handschriften sind noch später. Und es gibt nur wenige, die das bezeugen. Und darum der Vers 37, der ist nicht ursprünglich, gehörte nicht ursprünglich zum biblischen Text. Aber was wir haben außerbiblisch ein Bekenntnis einer Taufe aus dem 2. Jahrhundert. Und da wird genau eben das beschrieben. Das heißt, es war offenbar üblich zu jener Zeit, dass man das dann gefragt hat, wenn jemand sich zu Jesus hingewandt hat. Sag mal, glaubst du? Und dann konnte der bezeugen, jawohl, ich glaube, so und so. Und das war dann das Zeichen, doch, okay, aufgrund dieses Bekenntnisses taufen wir dich jetzt. Das bedeutet, dass der Inhalt von Vers 37 ist nicht falsch, in dem Sinne, ist einfach nicht ursprünglich am biblischen Text. Vers 39, als sie aber aus dem Wasser heraustraten, entrückte der Geist den Herrn, den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Spannend, also der Philippus hatte nur diesen Auftrag, diese Predigt zu machen, und dann war Schluss. Nun, warum ist diese Wassertaufe dermaßen wichtig? Und ich habe das mal so dargestellt, wir haben da den Menschen. Und in Johannes 1, Vers 12 steht, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, ein Kind Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ah, du bist jetzt aber ganz lieb, dass du das gemerkt hast. Danke. Super, vielen Dank. Denen, die ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, ein Kind Gottes zu sein. Das heißt, wir nehmen da Christus in unsere Herzen drinnen auf. Jetzt wohnt Jesus da drinnen. Und wenn wir uns taufen lassen, ist das das Äußere von dem, was da drinnen ist. Jetzt ist aber damit nicht Schluss. Jesus wohnt nicht nur in unseren Herzen drinnen, sondern im 1. Korinther 12, Vers 13 lesen wir, dass wir durch das, dass wir uns unser Leben Jesus anvertraut hat, wir in seinen Leib hineingetauft wurden. Das heißt, Jesus wohnt nicht nur in uns, sondern wir sind in Christus. Also wenn ich jetzt da Christus darstelle, dann ist Christus in mir und ich in Christus. Und das ist eben beides gleichzeitig. Also es findet eine totale Verknüpfung, ein Verschmelzen zwischen uns und Christus statt. Und das bedeutet jetzt, dass das, was Jesus für mich getan hat, für mich eine Bedeutung hat. Jesus ist nämlich am Kreuz gestorben. Ja, wenn er stirbt, was bedeutet das für mich? Wenn ich in Christus bin, dann sterbe ich auch. Das ist eine komische Aussage, denn ich lebe ja. Ich bin doch da nicht irgendwie gestorben. Aber wir haben da eine Bibelstelle aus Kolosser 1,13 und das hilft uns, diesen Vorgang zu verstehen. Kolosser 1,13, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ah, was ist da geschehen bei der Bekehrung, wenn ein Mensch Jesus hinkommt? Wir sind versetzt worden. Und das Versetzt knüpfe ich da jetzt mal noch mit 1. Korinther 4, Vers 9, denn dort heißt es, wir sind den unsichtbaren Mächten ein Schauspiel geworden. Also ein Schauspiel, ich habe da mal so die Bühne gezeichnet und dann so der schöne Vorhang. Ich war früher bei den Zürcher Sängerknaben, habe auch im Opernhaus gesungen, da hat es so diesen schönen großen roten Vorhang gehabt. Also, so, das ist da die Bühne und wir als Gemeinde sind jetzt da. Und jetzt heißt es da, wir sind ein Schauspiel geworden, den unsichtbaren Mächten, die da sind. Also der Zuschauerraum, das ist die Welt. Das ist die Welt mit den unsichtbaren Mächten und ich bin jetzt da, so diese Person. Jetzt heißt es aber im Kolosser 1,13, in dem Moment, wo ein Mensch Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, wird er herausgerissen, wurde versetzt aus dem Reich der Finsternis hinaus. Also was geschieht, wenn ein Mensch sich bekehrt? Jetzt wird er da rausgerissen und ist jetzt nicht mehr da. Jetzt hat es da ein Loch. Vorher konnte der Teufel uns einfach so, bumm, in die Sünde hinein, so puffen, also, da waren wir drin, wir konnten uns nicht wehren. Jetzt aber bin ich da herausgerissen und das bedeutet, dass ich für die unsichtbare Welt tot bin. Ich existiere da nicht mehr. Das heißt, mein alter Mensch, der ist gestorben. Mein alter Mensch existiert nicht mehr, ja äußerlich schon noch. aber geistlich gesehen bin ich nicht mehr Teil dieses Reiches. Ich bin herausgerissen. Aber zum Glück ist der Vers nicht zu Ende. Er hat uns versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ah, wir wurden versetzt in das Reich seiner Liebe. Das ist der Wechsel. Und jetzt sind wir da mit den anderen Geschwistern auf dieser Bühne. Und die unsichtbare Welt schaut zu, was da läuft. Und sie sehen, was Jesus für uns getan hat. Und genau das passiert jetzt, wenn ein Mensch sich tauft im Wasser. Er bezeugt beim Untertauchen, jawohl, ich bin in Christus. Und weil ich in Christus bin und Jesus gestorben ist, bin ich mitgestorben. Ich bin da nicht mehr. Das bezeuge ich. Ich bin nicht mehr Bürger der finsteren Welt. Philipper 3, Vers 20 sagt, ich bin jetzt ein Himmelsbürger. Ich bin versetzt. Ich wohne jetzt da in diesem Reich. Ich wohne im Reich, wo Jesus Christus der Herr ist. Und dieses Reich sehen wir äußerlich noch nicht auf dieser Welt. Denn äußerlich ist irgendwie noch alles gleich. Aber im Herzen drinnen habe ich Christus. Und damit trage ich überall, wo ich bin, Christus mit mir mit. Jesus wohnt in mir, Jesus umgibt mich. Ich bin ein Himmelsbürger. Das sind alles Informationen, die haben wir nur, weil es da drin steht. Weil Gott es uns offenbart hat. Und weil wir das aber nicht spüren, weil wir das nicht sehen, hat Gott gesagt, ich gebe euch ein Hilfsmittel. Oder zwei Hilfsmittel eigentlich. Ja, eigentlich sind es vier Hilfsmittel. Nein, fünf. Ja, komm. Was gibt uns Gott für äußere Hilfsmittel? Etwas Sichtbares im Glauben. Habt ihr eine Idee? Was ist bei unserem Glauben äußerlich? Sichtbar, greifbar? Oder im Alten Testament gab es ja die Stiftshütte, hat man alles gesehen. Was sieht man heute im Neuen Testament? Ja, die Taufe sieht man. Taufe, das ist etwas Äußeres. Dann das Abendmahl sieht man. Heute feiern wir Abendmahl. Dann gibt es die Krankenölung. Also wenn jemand krank ist, darf man die Ältesten zu sich rufen und dann wird man mit Öl gesalbt. Also das ist auch so ein äußerer Ausdruck. Dann das Hände auflegen und die Ehe. Die Ehe als Abbild zur Beziehung zu Gott. Und darum Gott sagt, weil man das nicht kennt, weil man das nicht sieht, weil man das nicht spürt, gebe ich euch Hilfsmittel. Die Wassertaufe ist eines davon. Und die Taufe, das ist das andere. Heute dürfen wir Abendmahl feiern. Und wir bezeugen im Abendmahl genau das. Ich bin versetzt worden hinein in das neue Reich. Als Jesus, kurz bevor Jesus gestorben ist, hat er das Abendmahl ausgeteilt. Die waren zusammen, die haben das Pascha gefeiert. Und dann heißt es in Matthäus 26, Vers 26, als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Das ist das Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Das Abendmahl hat dann aufgehört. Jesus ist in den Himmel gegangen. Er hat es nicht mehr genommen, aber er hat gesagt, wenn wir dann da zusammen sind und ihr dann bei mir seid, wo ich jetzt bereits bin, ihr aber noch nicht, dann werden wir erneut zusammen Abendmahl feiern. Und dann kommt das wieder, was Jesus am Schluss mit seinen Jüngern gemacht hat. Jetzt können wir zusammen das Abendmahl feiern. Er sagt, nehmt und esst. 1. Korinther beschreibt noch, dass wir uns vorher auch prüfen sollen. Also wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir uns fragen, stimmt meine Beziehung zu Gott? Ist das alles in Ordnung? Oder merke ich an einem Punkt, hoppla, da braucht's wieder einmal ein Bekennen und um Vergebung bitten. Und da vergibt Jesus. Und dann dürfen wir nehmen. Es gibt vielleicht auch die Situation, dass ich merke, ich sollte das mit einer anderen Person mal noch bereinigen. Der Text sagt, nehmt und esst. Das heißt, es geht nicht darum, oh, da ist noch irgendwie vielleicht etwas, dann darf ich das Abendmahl nicht nehmen. Das ist nicht die Aussage. Sondern Jesus sagt, nehmt und esst. Das heißt, wenn ich merke, ich sollte etwas mit jemand anderem noch in Ordnung bringen, dann kann ich mir vor dem Nehmen des Abendmahls sagen, das bringe ich in Ordnung. Und dann kann ich sagen, okay, ich nehme und esse. Weil Jesus hat gesagt, mach das, damit wir uns daran erinnern, was Jesus getan hat. Wenn wir das Abendmahl nehmen, dann ist das nicht einfach so eine Routine. Ich weiß gar nicht, warum Matthias das aufgestellt hat. Nein, Gott hat gesagt, mach das, dass wir uns erinnern, was passiert ist. Wir leben nicht mehr im Reich der Finsternis, sondern wir leben im Reich von Jesus. Wir sind Himmelsbürger. Es sind zwei Teile. Es ist zum einen das Brot, das Jesus da gebrochen hat. Wir nehmen ein Brot, das war mal eins. Und jeder von uns ist aber jetzt ein Teil von diesem Brot. Das bedeutet, wir gehören zusammen. Wir sind ein Leib in Christus, obwohl jeder Einzelne von uns einzeln ist. Und das wird mit dem Brot dargestellt. Wir sind so ein Teil des Brotes, aber insgesamt gehören wir zusammen. Und jetzt sagt Jesus, so wie wir abbrechen, genau so ist Jesus für uns gestorben. Also das hat einen Zusammenhang mit ihm am Kreuz. Das andere ist dann der Wein. Vielleicht nicht solcher Wein, wie wir heute haben, denn unser Wein, der ist natürlich mehr vergoren als der damals. Aber Jesus nimmt den Traubensaft, halb Wein, würden wir heute vielleicht sagen. Und er sagt, das ist mein Blut. Und jetzt nicht in dem Sinne, dass wenn wir jetzt das Blut nehmen, hier der Traubensaft, das ist das Blut. Nein, wenn Jesus sagt, das ist mein Blut, dann hat es die Bedeutung von, das ist wie mein Blut. Das war der große Kampf, den die Reformatoren hatten. Luther hat darauf bestanden, das ist. Und Zwingli hat gesagt, nein, es bedeutet. Also wenn wir den Traubensaft nehmen, dann ist es ein Bild für das Blut von Jesus. Ich habe mein Leben gegeben. Also wenn sein Blut vergossen wird, im Blut ist das Leben, das bedeutet, er hat sein Leben gegeben. Er ist für uns gestorben, damit auch ich in meinem alten Leben sterben kann. Wenn wir also den Traubensaft nehmen, lasst uns daran denken, er ist für mich gestorben, damit ich hier auch sterbe und versetzt werde und jetzt bei ihm bin. Das Abendmahl ist ein super, super Zeichen dafür, dass er uns stärkt im Alltag drinnen.